Guten Morgen. Freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Der Benny hat letzte Woche angekündigt, über wen die Predigt sein wird diese Woche. Und er hat gesagt, man kann sich vorbereiten, man kann vorlesen. 1. Mose 25 bis 50. Es war nur bis 49. Aber meine Frage, wer hat gelesen? Yeah, super, Sigi. Benny, passt. Sehr gut. Schön. Ich hoffe, es war ein gutes Erlebnis. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut getan und es ist so spannend, also das, die ganze Geschichte ist so spannend, überhaupt was im 1. Mose passiert, ist unglaublich. Ich habe mich daran erinnert in der Vorbereitung an eine Begegnung mit einem Ausbilder von mir und es ging darum, dass ich ihm gesagt habe, ich bin Christ und ich lese in der Bibel und er hat gesagt, Bibel, das ist langweilig, das ist nichts für mich. Ich brauche etwas, wo Action drinnen ist, ich brauche eine Geschichte, die spannend ist. Die Bibel, mit der kann ich nichts anfangen. Und ich denke mir das so oft, wenn ich dann Bibel lese und ich lese diese Geschichten, wo Gewalt herrscht und Mord und Totschlag und Hass und alles, was eine gute Geschichte ausmacht. Und denke mir, von was redet der? Ich habe keine Ahnung. Und überhaupt, die Literatur in der Bibel ist so, so viel. Fältig, es ist eine totale Bereicherung, dass wir uns so in Gottes Wort vertiefen können. Und so hoffe ich, dass wir miteinander eintauchen können in diese Geschichte heute Morgen. Ich möchte noch beten zu Beginn und Gott bitten, dass er uns hilft zu verstehen und hilft, auf sein Wort zu hören. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für die Versammlung, die wir hier haben, in deinem Namen. Und ich danke dir, dass du dein Wort niederschrieben liestest, dass es du uns zur Verfügung stellst. Und so möchte ich dich bitten, dass wir heute Morgen hören können, was du sagst. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen ergreifst und uns veränderst, dass wir Menschen werden, die dich ehren und so wie du das möchtest, so diesen Gottesdienst auch verlassen heute Morgen. Rede du zu uns und verherrliche du dich selbst. Amen. Unsere Predigten in diesem halben Jahr, die stehen unter dem Motto, angenommenes Licht bringt mehr Licht, abgelehntes Licht bringt Finsternis. Und die Idee dahinter ist, dass wenn Gott in das Leben von Menschen spricht, dass er sein Licht in das Leben der Menschen hinein scheint und die Leute, die nehmen das an und es verbreitet sich, es gibt mehr Licht, das Leben der Leute floriert auf die eine oder andere Art und es gibt eine Auswirkung von diesem Licht. Der Umkehrfall ist, wenn sich die Menschen von Gott abwenden, von Gottes Licht abwenden, dann leben sie in der Finsternis und das Licht, das Gott hat, die guten Dinge, die Gott hat, die können nirgends aufgehen. Es verläuft in der Finsternis. Und heute Morgen wollen wir die Geschichte von Jakob anschauen, wo wir total eindrücklich erleben, wie Gott sein Licht in dieses Leben hineinscheint und was daraus passiert und was der Jakob damit macht. Der Jakob, der ist der Sohn vom Isaac, ein ganz prominenter Charakter und somit ist er der Enkel vom Abraham und der Abraham ist ganz ein wichtiger Mann, weil er ist derjenige, zu dem Gott gekommen ist und er ihm gesagt hat, Abraham, ich will einen Bund mit dir schließen, einen Bund, etwas, wo Bestand hat, wo ausgeführt wird. Ich werde dich segnen, du wirst Wohlstand bekommen, ich werde dir Nachkommen geben und zwar nicht nur ein paar, sondern so viele, dass man sie gar nicht zählen kann, wie die Sterne am Himmel. Und du wirst ein Land bekommen, deine Nachkommen werden in einem Land untergebracht, das dir gehören wird. Und noch viel wichtiger, nicht nur du wirst gesegnet, Abraham, und das betrifft nicht nur dich selbst, sondern deine Nachkommen werden ein Segen werden für die ganze Welt. Gott spricht von etwas Globalem. Er spricht von einem Einfluss, von dem die ganze Welt nachher profitieren wird. Und nur damit wir da richtig sind in der ganzen Heilsgeschichte. Wir haben ja den Sündenfall und Gott gibt eine Verheißung. 1. Mose 3. Zu Adam und Eva und das zieht sich so durch. Hier wird es wieder bestätigt mit dem Abraham. Der Abraham gibt es weiter an seinen Sohn Isaac und jetzt wäre es so, dass der erstgeborene Sohn vom Isaac diese Verheißung weiterträgt. Gott spricht in Abrahams Leben und es geht weiter und weiter und weiter über die Generationen. Gott entfaltet seinen Plan, der erfüllt ja nicht alles an einem Ort und in einer Generation, sondern er breitet ein riesengroßes Heilsgeschehen aus. Bevor der Abraham geboren wird, bevor der Jakob geboren wird, spürt seine Mutter, Rebekka, wie die Zwillinge, er hat einen Zwillingsbruder Esau, wie die im Bauch schon ganz wild herumtun und sie kennt sie überhaupt nicht aus, geht zu Gott und sagt, Gott, was ist da los, wieso tun die so wild? Und Gott sagt, die kämpfen miteinander und es wird auch so sein, dass der Jüngere über den Älteren herrschen wird. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, die Ordnungen, die werden vertauscht werden. Und so passiert's. Sie bringt die Zwillinge zur Welt. Und der Esau kommt als erster heraus, er ist der Erstgeborene, der Jakob folgt ihm gleich hinterher und erhält ihm seine Verse und darum bekommt er seinen Namen, nämlich der Fersenhalter, der Jakob. Und wir lesen, der Jakob ist ein ruhiger Mann, er ist ein friedfertiger Mann, er lebt bei den Zelten, er bleibt gern zu Hause. Er ist aber auch ein schlauer Mann, ein gerissener Mann, er ist ein tüchtiger Arbeiter, das sehen wir später, wie er bei Laban arbeitet. Er ist auch kräftig, er kann einen Stein vom Brunnen wegheben, wo es einen Haufen Hirten dazu braucht und er macht es alleine. Und wir sehen, der Jakob ist ein Mann, der hat total viele Fähigkeiten und ist ein bereits schon einfach von Beginn an gut ausgestattet, gut gesegnet und er kann zu sich selbst schauen. Wir lesen auch, dass der Isaak, sein Vater, den Esau liebt, der Esau ist der Kämpfer, der Jäger, und die Rebekka hingegen, die liebt den Jakob. Jeder hat so sein Schätzlein, sein Lieblingskind, und das wird sich nachher auch noch entfalten in der Geschichte. Und somit haben wir Jakob, einen Mann, und der weiß wirklich, wie es geht. Er ist gut talentiert, gut ausgestattet, und er weiß, wie er zu sich selbst schauen muss. Und so beginnt die Geschichte, und da kommen wir gleich mal zu einem ganz großen Ereignis. Und zwar sitzt der Jakob und er kocht, er macht sich ein feines Mahl und sein Bruder Esau, der kommt von der Jagd, er hat aber nichts gefangen und dementsprechend ist er hungrig und erschöpft und er setzt sich hin und er sagt, gib mir was zu essen, weil sonst sterbe ich. Schrecklich. Und Jakob, eiskalt und total berechnend, sagt, ja, aber ich will dein Erstgeburtsrecht. Der Esau, dem fehlt es an Weitsicht. Sagt, ja, okay, mein Erstgeburtsrecht nützt mir nichts, wenn ich sterbe, weil ich habe ja nichts zu essen bekommen. Und so verspielt er sein Erstgeburtsrecht. Der Jakob luchst ihm ab und wir lesen, er isst Brot und ein Linsengericht. Totaler Deal. Und die Sache ist die, sein Erstgeburtsrecht ist ein Vorteil für ihn in der Erbfolge. Er bekommt Vorteile durch seine Erstgeburt, er bekommt mehr Besitz und er steht über den anderen als Erstgeborener und diese Dinge verspielt er. Es war mal grundsätzlich nicht schlau. Er verspielt ein Essen gegen ein Erbe. Aber es gibt noch eine zweite Dimension in dem Ganzen. Gott hat zu Abraham gesprochen und einen Bund mit ihm geschlossen, den bei Isaak bestätigt und jetzt wäre der Esau der Nächste, der diesen Bund in Empfang nimmt. Und Esau sagt, bedeutet mir nichts, ich will jetzt was essen und was Gott da vorbereitet hat, das steht nicht auf der Agenda. Wir wissen nicht, ob das Jakob sein Motiv war, dass er den Segen von Gott erhascht, ob der so weit gedacht hat. Auf alle Fälle, der Jakob ist gerissen und hinterlistig und er luchst dem Esau sein Erstgeburtsrecht ab. Und das müssen wir uns mal vor Augen halten. Der Esau sieht ein Essen, das will er jetzt, und Gott sieht einen riesengroßen Plan, den er ausarbeitet und mit verschiedenen Leuten zur Realität werden lässt. Und alles, was der Esau sieht, ist sein kleines Essen. Was das für Dimensionen sind, wo der Esau steht, was der Esau sieht und was Gott alles vorhat mit diesen Leuten. Das zweite Ereignis ist noch linker wie das erste. Und zwar ist es so, dass der Vater Isaak seinen Lieblingssohn Esau segnen will. Er denkt, er stirbt bald. Und seine Mutter hört diese Geschichte und sie hört, dass der Esau einen Segen empfangen soll und ihr Lieblingsschatzi-Butzi-Sohn Jakob nicht. Und sie sagt, Jakob, schnell, ich habe einen Plan. Und sie fasst einen Plan aus. Und so betrügen sie miteinander, aber eigentlich der Jakob führt es aus, den blinden Vater Isaak, mit den Alten kann man es machen, oder? Der blinde Mann sitzt im Zelt und wartet auf sein Essen und der Jakob kommt hinein und lügt ihn dreimal an. Ich bin Esau, dein Sohn, und ich habe ein Böcklein. Es ging so schnell, weil es der Herr mir gegeben hat, ein bisschen Gott noch hinein. Und dann gibt er ihm noch den Arm zum Angreifen und sagt, schau, ich bin so haarig wie der Esau, ich bin wirklich der Esau. Er lügt ihn sowas von absolut schamlos an und er stiehlt seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht. Und das Ergebnis ist ein totaler Scherbenhaufen. Der Esau wird total zornig, zu Recht. Und wir haben in dieser Familie Misstrauen und Falschheit, Hass, so viel Hass, dass er seinen Bruder umbringen will, Mordlust. Die Familie ist gespaltet, man kann einander nicht mehr vertrauen, sie fürchten sich voreinander. Und so kommen wir zurück. Angenommenes Licht bringt mehr Licht und abgelehntes Licht bringt Finsternis. Und wir haben sehr, sehr viel Finsternis hier in dieser Situation. Der Jakob, der weiß, wie es geht. Der Jakob weiß, wie er zu sich selbst schauen muss. Aber hier ging der Plan komplett nach hinten los. Und so sitzt er da. Seine Schleue, die treibt ihn in die Einsamkeit. Sie macht alles kaputt. Die Rebekka, die, seine Mutter, die hat dann den Plan. Jakob, geh zu meinem Bruder Laban, der wohnt weit weg. Du bleibst dort eine Weile, ein paar Tage, dann verfliegt der Ärger von deinem Bruder Esau und du kommst wieder zurück und alles wird wieder gut. Super Plan. Und der Jakob macht sich auf den Weg. Und dann lesen wir 1. Mose 28. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Dass der Plan von Jakob nicht aufgegangen ist, das haben wir schon entdeckt. Aber hier haben wir einen absolut einsamen Jakob. Der ist irgendwo, wo kein Mensch sonst ist. Und da legt er sich in der Dunkelheit hin, um zu schlafen. Seine Familie hat er zurückgelassen. Seine Mutter hat er zurückgelassen, die einzige Person, die ihn liebt. Und die sieht er auch nie wieder in seinem Leben. Und da schläft er in diesem fremden Gebiet absolut schutzlos. Und wir sehen auch, er hat nichts dabei. Er sammelt sich ein paar Steine als Kopfkissen. Ich habe Erfahrung mit am Boden schlafen. Aber das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Steine sind kalt und sie sind hart. Und wenn ich irgendwas habe, das ich mir unter den Kopf legen kann, dann nehme ich das. Der Jakob hat nichts dabei. Er hat nichts dabei. Er ist komplett allein. Er hat kein Zuhause. Er ist auf der Flucht. Und so wie es dunkel wird und er sich in der Nacht hinlegt zum Schlafen, genau so ist es in seinem Leben. Es ist Nacht in seinem Leben. Es ist absolut dunkel. Und wie er da so liegt, da passiert etwas Gewaltiges. Jakob träumt und er sieht etwas Außerirdisches. Er bekommt plötzlich Einblicke in Gottes Realität und er sieht Dinge, die man normalerweise nicht sieht. Wir lesen da nämlich, Jakob hatte einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel und auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Also das ist, es ist mehr Stiege wie eine Leiter. Es ist so ein richtig ein imposanter Aufgang. Und auf diesem Aufgang, da gehen Engel von Gott herunter vom Himmel und sie gehen hinauf von der Erde und sie führen die Dinge aus, die Gott ihnen aufträgt. Es sind seine Boten, seine Agenten. Sie kommen von der Kommandozentrale, könnte man sagen, auf die Erde und sie tun Gottes Willen. Und der Jakob, der sieht das. Der bekommt einen Einblick in diese Realität und es erfüllt ihn mit Ehrfurcht, lesen wir. Er fürchtet sich. Er ist erfüllt mit Respekt. Und das kommt immer wieder vor, wenn Menschen in der Bibel Gott sehen, Gott begegnen, dann fürchten sie sich. Dann entsteht Ehrfurcht. Wenn sie mit der Herrlichkeit von Gott konfrontiert sind, dann erkennen die Menschen, wie klein sie sind und wie groß Gott ist, wie herrlich Gott ist. Aber der Jakob, der bekommt nicht nur diese speziellen, besonderen Einblicke. Gott hat auch eine Botschaft für ihn und Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Der einsame, verlassene Jakob wird von Gott besucht. Und Gott sagt zu ihm, Jakob, ich bin mit dir. Niemand ist mit dir, Jakob, du bist alleine, keiner schaut zu dir. Aber Gott kommt und er sagt, ich bin mit dir und ich werde dich nicht verlassen bei deinem weiteren Weg. Was ist das für ein Trost? Es ist total umwerfend. Man kann nicht viel einsamer sein wie der Jakob in dieser Situation. Es geht nicht. Und da kommt der lebendige, ehrfurchtsgebietende, allmächtige Gott und er tröstet den kleinen, einsamen Jakob. Der am Ende der Stiege steht, der den Engeln sagt, was sie tun müssen, der auf der ganzen Welt bestimmt, wie die Sachen laufen, der sieht diesen kleinen, streunenden Jakob, der sich selbst ins Unglück befördert hat und er geht hin zu ihm und er sagt, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen. Er tröstet ihn und so gütig, so liebevoll und so fürsorglich, so kümmernd ist Gott. Ich finde es auch total spannend, Gott weiß den Jakob nicht zurecht. Gott kritisiert ihn nicht. Er sagt gar nichts von Jakobs hinterlistigen Taten. Und er sagt auch nicht, Jakob, du bist ganz selber schuld. Hast du alles selber gemacht? Nichts, sagt er. Er sagt einfach nur, du bist nicht allein, Jakob, weil ich bin bei dir und ich werde dich nicht verlassen. Aber Gott sagt noch mehr. Gott tröstet nicht nur den Jakob in dieser einen Situation von ihm, wo er einsam ist, sondern er redet weiter und er bestätigt, was er bereits davor dem Abraham und dem Isaak verheißen hat. Und er sagt, Jakob, das gilt für dich. Er erkennt das Erstgeburtsrecht vom Jakob an. Und er sagt zu ihm, ich werde das zu Ende führen, was ich begonnen habe. Ich werde dich segnen, es wird Nachkommen geben und du wirst ins Land kommen. Und ich werde zu Ende führen, was ich begonnen habe. Und das ist total ein essentieller Teil, ein Knackpunkt. Jakob hat Hoffnung und wir haben Hoffnung, weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der treu ist und der zu dem steht, was er verspricht. Wer wird es erfüllen? Der Jakob? Gott wird es erfüllen. Gott wird es erfüllen. Gott wird zu den Dingen stehen, die er sagt. Der Apostel Paulus, der sagt was Ähnliches im Philipperbrief, da ermutigt er die Philipper und er sagt, Gott, der ein gutes Werk begonnen hat, der wird dieses gute Werk zu Ende führen. Wir haben einen schwachen kleinen Jakob, einen Versager. Einer, der es nicht auf die Reihe gebracht hat, obwohl er so schlau ist. Und wie oft können wir uns mit ihm identifizieren, aber wir wissen und wir verlassen uns darauf, Gott ist treu und Gott vollbringt sein Werk. Nach dieser Begegnung wacht Jakob auf und er reagiert auf das, was Gott gesagt hat und es verblüfft mich total, was er sagt. Wir lesen es ab Vers 20. Da lesen wir, Jakob legte ein Gelübde ab und er spricht zu Gott, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, wenn Gott mir Brot zu essen gibt, wenn Gott mir Kleider anzuziehen gibt, wenn Gott mich wieder in Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr Gott sein. Ist doch bemerkenswert. All die Dinge, die der Jakob erlebt hat, die Einblicke, die er bekommen hat, die persönliche Verheißung von Gott. Und er sagt zu ihm, Gott, wenn, dann sollst du mein Gott sein. Und ich glaube, Gott lässt sich testen. Gott mag es, wenn man ihn herausfordert, weil er gibt ja keine leeren Versprechungen. Er verspricht Dinge, damit er sie erfüllt. Und wenn wir zu ihm sagen, Gott, du hast das versprochen, und ihn beim Wort nehmen, das freut ihn. Aber was hier passiert, ist einfach sehr viel Forderung und sehr wenig Dankbarkeit, kommt mir vor. Und es ist doch genau das, was uns Menschen auszeichnet. Wir sind so schnell mit den Bedingungen und wir sind so langsam im Loben und im Anerkennen von all den Dingen, die Gott getan hat. Aber trotzdem, Jakob lässt sich auf Gott ein, Jakob nimmt Gott beim Wort und Jakob geht den Weg mit Gott. Er nimmt Gottes Licht an und was das mit sich bringt, das sehen wir in den nächsten Kapiteln. Kaum macht er sich nämlich auf den Weg, da begegnet er Leuten, Hirten. Und er sagt, von wo seid ihr? Sie sagen, wir sind von Haran. Ah, Haran, dort will ich ja hin. Dann kennt ihr vielleicht Laban, der wohnt auch in Haran. Ja, Laban kennen wir. Wie geht's Laban? Laban geht super. Schau, da kommt seine Tochter. Dritte Erfüllung. Also erste, wir sind von Haran. Zweite, es ist der Laban. Dritte, seine Tochter. Aus seinem Haus kommt jemand und er begegnet der Tochter. Als nächstes kommt der Laban raus. Er begrüßt den Jakob. Er nimmt ihn auf, küsst ihn, umarmt ihn, nimmt ihn herzlich entgegen. Und als fünftes sagt der Laban, du bist mein Gebein, mein Fleisch, du bist aus meiner Familie, komm zu mir. Du bist willkommen in meinem Haus und da wohnt er. Der Jakob bekommt ein neues Zuhause und eine neue Familie. Gerade eben noch war der einsame kleine Jakob verlassen in der Dunkelheit und dann kommt Gott und sagt, ich werde mit dir gehen, ich werde dir Dinge geben und bumm, nächstes Kapitel wird sofort erfüllt. Eins nach dem anderen und Gott zeigt, wie er treu zum Jakob ist. Der Jakob kommt aus der Nacht heraus und er tritt in den Tag hinein. Seine ganze finstere Vergangenheit kann er hinter sich lassen und plötzlich bekommt er wieder Hoffnung, ein neues Leben mit Laban und er trifft die richtigen Leute, er trifft die wahnsinnig attraktive Rahel und seinen Onkel Laban, zu dem er eigentlich sowieso wollte. Gott versorgt total und Gott erfüllt und alles ist wieder gut. Super. Aber jetzt kommen wir in die dritte Episode von Jakobs Leben. Das Leben mit Laban. Und Leben mit Laban ist ein Kapitel für sich selbst. Weil die Idylle, die da so aufgebaut wurde, die verfliegt relativ schnell, als Jakob den Laban immer mehr kennenlernt. Und er kann ihn sehr gut kennenlernen, weil er bleibt 20 Jahre bei ihm. Die Rebekka hat gesagt, geh ein paar Tage, eine kurze Weile, du kommst wieder, der Zorn ist verflogen. Hat überhaupt nicht funktioniert. 20 Jahre Laban. Und da beginnt der Alltag und da lesen wir, Laban spricht zu Jakob, solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sage mir, was dein Lohn ist. Und das klingt so nobel, aber das ist es nicht. Der Laban, er ist berechnend und er ist gierig. Und dann lesen wir weiter, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen. Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Lea heißt wilde Kuh, Wildkuh und müde. Ist immer schwierig mit diesen Namen. Und Rahel bedeutet Mutterschaf. Ich habe keine Ahnung, wie diese Kulturen funktionieren. Aber das eine klingt besser wie das andere. Ich meine, es wird eh klar, oder? Der eine ist hübsch, attraktiv, ein schönes Gesicht, eine hübsche Gestalt, wie auch immer das definiert wird. Und die andere hat matte Augen. Ist sie kurzsichtig oder keine Ahnung? Hängt es runter. Die eine ist attraktiv, die andere nicht. Die eine will man haben, die andere nicht. Okay? Und der Jakob will natürlich die Attraktive haben. Und so sagt er, Jakob liebte Rahel und er sprach, ich will dir 7 Jahre lang dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Glasklar, Rahel, deine jüngere Tochter. Da antwortete Laban, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hat er sie. Vorfreude ist die schönste Freude. 7 Jahre wie einzelne Tage. Unglaublich. Wie sehr muss sich der Jakob gesehnt haben? Wie sehr muss er sich gefreut haben auf diesen Moment, wo er seinen Lohn in Empfang nehmen kann, diese Frau, die ihm versprochen ist, für die er 7 Jahre lang ackert. Und ich meine, das bringt auch eine gewisse Hoffnung für ihn. Er bekommt eine eigene Familie, er kann eine Existenz aufbauen und irgendwie gewinnt er an dieser Eigenständigkeit. Und es kommt, dass die 7 Jahre abgegolten sind, der Jakob hat fleißig gearbeitet und er geht zum Laban und sagt zu ihm, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mahl, eine Riesenparty. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seine Magd Zilpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen? Vielleicht fragst du dich, wie sowas passieren kann. 7 Jahre einer Frau hinterher, du weißt schon, wie die ausschaut, oder nicht? Aber es kann sehr gut funktionieren. Die Braut ist verhüllt während dem Fest. Der Jakob, der trinkt gut. Und in der Nacht ist es dunkel. Und umso grausamer ist dann das Erwachen, oder? Und das matte Auge blickt ihn an. 7 Jahre Arbeit für die falsche Frau. Und der Laban, der hat eine gute Erklärung. Eigentlich nicht. Aber er sieht kein Problem in dem, was er gemacht hat. Er sagt, denk mal nach, die Ältere kann nicht daheim bleiben, wenn die Jüngere in die Ehe steigt quasi. Die Jüngere muss nach der Älteren gehen und drum hast du jetzt halt eben Lea bekommen, ganz klar. Aber ich habe eine Lösung, du arbeitest noch einmal 7 Jahre und dann bekommst du Rahel. Und da lesen wir nichts mehr von, es vergingen wie ein paar Tage. Aber er hält die Hochzeitswoche und danach bekommt er die Rahel zur Frau. Und wir lesen weiter, die Rahel hatte er lieber als Lea, ist ja die, auf die er gewartet hat. Und es zieht dann weitere Kreise in ihrem gemeinsamen Leben, ringt die Lea ständig um Jakobs Gunst. Sie ist ungeliebt und verstoßen. Und so spielt der Laban in seiner List, in seinem Betrug und wiederum rundherum nehmen Leute Schaden. Der Jakob ist betrogen, er ist unterdrückt, die Lea, die ist ungeliebt, sie wird eine verstoßene Frau und die Rahel ist gedemütigt. Es gibt einen Streit zwischen Lea und Rahel, weil die immer in der Konkurrenz zueinander stehen und in weiterer Folge streiten dann auch die Kinder. Rahel hat ja 2 Söhne, den Josef und den Benjamin und das sind die Lieblingssöhne vom Jakob. Das gibt wieder den Streit zwischen den anderen Söhnen. Es ist nur ein Chaos. Sünde verursacht Chaos und diese Hinterlist, dieser Betrug vom Laban wird seine Konsequenzen noch später bringen. Und wir schauen das an und wir denken uns, muss denn das wirklich sein? Aber der Jakob ist der Letzte, der sowas fragen darf. Weil der Jakob, der trifft mit dem Laban sein Gegenüber. Der Betrüger, der wird plötzlich zum Betrogenen. Und man kann es fast nicht glauben, aber der Laban, der ist noch hinterlistiger wie der Jakob. Und vorher war es der Jakob, der die Hinterlist ausgeteilt hat, der andere betrogen hat. Und jetzt ist er derjenige, der das empfängt. Und er spürt am eigenen Leib, was er mit Esau gemacht hat und mit seiner Familie. Wenn man seiner Familie nicht trauen kann, wem dann? Darum sagt er zu ihm, der Jakob zum Laban, warum hast du mir das getan? Warum hast du mich betrogen? Das tut man nicht. Und genau dieses Vertrauen ist es, das der Jakob selbst zerstört hat. Der Jakob hat dieses Familienvertrauen in seiner eigenen Familie zerstört. Kommen wir zurück zu der Begegnung, wo Gott dem Jakob begegnet in Bethel, wo die Himmelsleiter und die Engel und so stattfinden. Und da macht ja Gott dem Jakob keine Vorwürfe, habe ich vorher gesagt. Aber Gott lässt dieses Ereignis nicht einfach unter dem Tisch verschwinden. Gott hat Möglichkeiten, die weiterreichen wie unsere. Und er sieht mit dem Jakob, da muss er dringend etwas unternehmen. Er hat da Handlungsbedarf. Und da kommt uns vielleicht in Erinnerung die Verse, die der Autor vom Hebräerbrief schreibt. Und er sagt, die Gott lieb hat, die erzieht er, die züchtigt er. Und wenn man schon züchtigen hört, dann ist es so unangenehm. Aber da ist ein total ein guter Gedanke dahinter. Züchtigen kommt nämlich von Zucht. Und Zucht ist das, was man macht, damit etwas Gutes rauskommt. Bei den Pflanzen, bei den Tieren. Man schaut, dass etwas kultiviert wird, das nicht verwildert. Und am Ende kommt etwas Gutes dabei raus. Und das ist das, was Gott vorhat mit uns Menschen. Und wir sehen auch, unser Handeln hat Konsequenzen. Im Normalfall gibt es Konsequenzen, wenn wir Dinge tun. Das ist so, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Er hat Gesetze eingesetzt und nach diesen Gesetzen laufen die Dinge ab. Das, was man sät, das erntet man. Und oft kommt es mir vor, für uns Christen haben wir das Gefühl, dass wir Gott kennen und einen Zugang zu ihm haben, mit ihm reden dürfen, beten dürfen. Es ist so unser Joker, dass wir die unangenehmen Dinge im Leben abwenden. Aber das ist nicht so. Das gilt für den Jakob. Und der Jakob ist ein gewaltiger Mann, ein Träger der Verheißung, wo die ganze Welt beeinflussen wird. Und das gilt auch für uns. Wir sind von Gott erwählt und haben neues Leben bekommen in Jesus Christus. Und jetzt wünschen wir uns dieses feine Leben, dieses Leben ohne Probleme. Und wenn die Probleme kommen, dann beten wir sie ganz schnell weg. Und es ist ein Platz für das auch da. Jesus selbst sagt, wenn du Sorgen hast, wirf sie auf mich. Aber es ist nicht Gottes Absicht, dass es uns fein geht im Leben, dass wir es fein haben, sondern seine Absicht ist, dass wir Menschen in Form kommen. Und das ist normalerweise ziemlich unangenehm. Wenn du mich nur ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich Sport absolut hasse. Wenn es irgendwie geht, dann ohne Bewegung. Wenn es irgendwie geht, ohne Sport. Aber ich merke, Sport tut mir gut, es tut meinem Kopf gut und ich komme auch in das Alter, wo man sich ein bisschen bewegen muss. Und das Unangenehme, das der Sport mit sich bringt, das Unattraktive, das hat eine gute Auswirkung. Und ich merke, es tut mir gut und im Endeffekt war es richtig und wichtig. Und so ist das auch hier. Der Jakob, der hat mit seiner Hinterlist Probleme verursacht. Und Gott begegnet ihm in Bethel und er stärkt ihm den Rücken. Er stellt sich zu ihm, er sagt, ich bin bei dir, du bist nicht allein und ich werde dich auch nicht verlassen. Er baut ihn auf, aber dann nimmt er nicht einfach die Probleme weg, die er gemacht hat, sondern er stellt ihn genau in dieses Umfeld, wo er mit sich selbst konfrontiert ist und wo er plötzlich sieht, was er eigentlich gemacht hat und Gott beginnt an ihm zu arbeiten. Gott ist nicht herzlos oder distanziert. Und das sehen wir in dieser Geschichte sehr, sehr oft. Zum Beispiel tröstet er eben Jakob in seiner Einsamkeit. Er kommt und sieht diesen streunenden Jakob. Er sieht auch die Lea, die Verstoßene, die Ungeliebte. Und er schenkt ihr Söhne. Er segnet sie mit Söhnen. Gott hilft auch dem Jakob gegenüber dem Laban, dass er Recht bekommt. Er schaut schon zum Jakob. Aber das ist ein langer, langer Prozess. 20 Jahre Laban, das ist sehr intensiv. Und Jakob lernt hier, was er gemacht hat. Und er lernt, dass das, was er tut, Konsequenzen hat. Und es gilt genauso für uns. Die Dinge, die wir tun, die bringen Konsequenzen mit sich. Und Gott wird sie nicht einfach wegnehmen, normalerweise, sondern er will uns zu etwas Gutem machen, wiederherstellen, in diesen Dingen, die wir tun. Die Geschichte, die geht dann weiter. Der Jakob, der dient nochmal 7 Jahre. Jetzt dient er wirklich für Rahel. Und dann will er Laban verlassen. Aber der Laban, der lässt ihn nicht. Der hat seinen Daumen auf dem Jakob, weil sein Besitz floriert. Der Jakob macht es wirklich gut. Und somit will er den Jakob nicht gehen lassen. Dann handeln sie was aus. Der Jakob dient noch einmal 6 Jahre und er bekommt gefleckte Schafe, also bestimmte Schafe. Und er kann sich in diesen 6 Jahren einen sehr großen Besitz aneignen und er wird richtig, richtig reich. Gott versorgt ihn, lesen wir. Gott schenkt, dass diese Rechnung aufgeht und dass der Jakob im Endeffekt mit sehr großem Besitz dasteht. Er wird richtig gesegnet, so wie Gott versprochen hat. Das Ergebnis ist, der Laban und seine Söhne, die werden neidisch. Das funktioniert nicht mehr zwischen denen. Und Gott sagt dann zum Jakob, geh zurück in dein Land. Und er erinnert den Jakob an diesen Bund, den er ihm gesagt hat, diese Verheißung. Und er sagt, geh zurück in das Land, das ich dir versprochen habe, wo du herkommst. Und dann machen wir da weiter. Und so sammelt der Jakob alles zusammen. Er flieht, er sagt dem Laban nichts, weil der will ihn ja nicht gehen lassen. Und der Laban merkt es 3 Tage später, jagt ihm hinterher und ist aufgebracht, zornig. Es war ja auch listig auf eine Art. Und dann begegnet Gott dem Laban und er sagt zum Laban, rede ja nicht anders als freundlich mit dem Jakob. Gott stellt sich auf Jakobs Seite und er stärkt dem Jakob den Rücken und der Laban kann nichts machen, als wie freundlich reden mit dem Jakob. Und die beiden schließen Frieden, sie schließen einen Bund und sie gehen auseinander. Und diese Geschichte, diese Episode ist vorbei. Im Hinterkopf hat aber Jakob immer noch den Konflikt mit Esau, den er verlassen hat und der ihn so sehr hasst, dass er ihn töten möchte. Und so holt ihn die Vergangenheit ein. Je näher er nach Hause kommt, umso realer wird das. Und er fürchtet sich richtig, seinem Bruder Esau zu begegnen. Und er fleht zu Gott und er bittet Gott und er erinnert Gott an seine Versprechen, die er gesagt hat, seine Verheißungen. Und ich finde das total bemerkenswert, weil der Jakob, der geht in erster Linie nach Hause, weil es Gott ihm gesagt hat. Gott hat gesagt, geh nach Hause, er hätte ja sonst wohin gehen können, ein neues Land kaufen. Und er konfrontiert sich deshalb mit dem Esau, weil er Gott gehorcht. Und er begibt sich total in Gottes Hand. Und wir sehen einen Wandel. Der Jakob, der weiß, wie es geht und die Dinge für sich selbst richtet, der begibt sich in Gottes Hand. Er trifft dennoch ein paar Vorkehrungen, er schickt alle weg und plötzlich steht er alleine da, es ist wieder Nacht. Und da kommt ein unbekannter Mann und der kämpft mit dem Jakob. Und während er kämpft, renkt er ihm das Hüftgelenk aus. Und das ist überhaupt nichts Gewalttätiges, sondern wir lesen, er berührt es. Und das Hüftgelenk ist draußen. Muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein. Und wir sehen diese Person, dieser Unbekannte, das ist irgendein Übernatürlicher, kein richtiger Mensch. Und wir merken, es ist Gott. Und Jakob sagt zu ihm, ich lasse dich nicht gehen, wenn du mich nicht segnest. Und so segnet Gott Jakob an dieser Stelle. Und nicht nur, dass er ihn segnet, er sagt zu ihm, du bist nicht mehr der Jakob, du bist nicht mehr der Fersenhalter, der Hinterlistige, sondern du heißt jetzt Israel. Und das bedeutet, Gott kämpft. Nicht mehr du schaust zu dir, Jakob, nicht mehr du kämpfst für dich, sondern Gott kämpft für dich. Es gibt einen Neustart für Jakob, es gibt eine ganz, ganz neue Lebensperspektive. Daraufhin trifft er seinen Bruder Esau und wieder erwarten ist das eine super freundliche Begegnung. Die zwei versöhnen sich und alle Altlasten sind ausgeräumt. Und so sehen wir, es hat total verworren angefangen, das, was der Jakob alles auf sich geladen hat. Und nach bringt Gott die Dinge in Ordnung. Nach und nach wird Gottes Licht in Jakobs Leben immer heller und beleuchtet alles rundum. Und wenn wir uns das anschauen, all die Dinge, die Gott versprochen hat und sogar die Bedingungen, die der Jakob an Gott gestellt hat, die werden erfüllt. Er hat alles bekommen, was Gott verheißen hat. Und Jakob erlebt, wie treu Gott an ihm handelt. Die Dunkelheit, die wird zum Licht. Und Jakobs Leben endet ganz, ganz anders, wie es begonnen hat. Was hier noch folgt, ist die Geschichte von den Söhnen von Jakob. Sehr ein großer Abschnitt ist noch mit dem Josef, den wollen wir in ein paar Wochen beleuchten. Und am Lebensende in Ägypten, da versammelt der Jakob alle seine Söhne um sich und er segnet sie, er verabschiedet sich von ihnen und er sagt, Gott hat die Dinge erfüllt, aber einige Dinge bleiben noch offen und er hält fest an dieser Hoffnung, an dieser Verheißung, die Gott gegeben hat und er sagt, der Held wird kommen und ihm werden alle Völker gehorsam sein. Der Held wird kommen, der angekündigt ist, 1. Mose 3, der durch die ganze Bibel hindurch präsentiert und immer mehr ausgefleischt wird. Und der Held wird kommen und die ganze Welt in seiner Herrschaft vereinen. Jesus Christus am Kreuz. Jakob hält an dieser Verheißung fest. Er gibt sie seinen Söhnen weiter und freut sich darüber, dass Gott sein Heil ist. O Herr, ich warte auf dein Heil, sagt er. Er sagt den Söhnen, nehmt mich mit ins Land, beerdigt mich im Land, weil das wird der Ort sein, wo Gott all diese Dinge in Fülle erfüllen wird, wo er verheißen hat. Die der Herr liebt, die erzieht er. Es ist ein enormes Vorrecht, in Gottes Erziehung zu sein. Gott weiß, was er tut. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. In verschiedenen Situationen, wir hätten das gerne anders. Wir wünschen, wenn es nur unangenehm ist, aber manchmal ist es richtig dramatisch. Aber auch in diesen Situationen, wir wissen, Gott ist treu und ihm gleiten die Dinge nicht aus der Hand. Gott wird zu Ende führen, was er begonnen hat. Das hat er versprochen und das hat er bewiesen. Und in Jesus sind ultimativ all diese Verheißungen erfüllt, dass in ihm die ganze Welt gesegnet wird. Ein Nachkomme von Abraham, von Isaac, von Jakob. Die ganze Welt wird gesegnet in Jesus. Warum glauben wir das? Weil Gott verheißen hat und weil Gott treu ist und wir uns auf ihn verlassen können. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte, für deine Geschichte mit Jakob. Und ich möchte dich bitten, dass wir bereitwillig dein Wirken in unserem Leben zulassen und dass du dein Licht in unser Leben scheinen kannst, leuchten kannst und uns zu neuen Menschen machst, so wie dir das gefällt. Ich danke dir, dass du zeigst, wie du dir selbst treu bist und dass wir uns auf dich verlassen können, wie man sich auf keinen Menschen verlassen kann, sondern nur auf dich. Und so bitte ich dich, dass dein Reich komme und wir darauf hinfiebern, dass deine Herrschaft Realität wird. Danke, dass du uns erwählt hast in Jesus. Amen.